Dagmar, du hast uns schon erzählt, worum es heute gehen soll. Ja, und ich lese uns dazu einen Predigttext aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Epheserbrief, Kapitel 2. Dort heißt es, Paulus schreibt an die Christen in Ephesus: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. So wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir, wie alle anderen Menschen, nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns seine große Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Und in den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Denn eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt dazu nichts. Ihr selbst habt dazu nichts getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie auch nicht durch irgendein Tun verdient, damit sich niemand mit irgendetwas rühmen könne. Denn wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus vorbereitet, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Soweit der Bibeltext. Es soll um das Geschenk gehen. Hast du schon angedeutet? Ja. Und das Geschenk Gottes wird hier bezeichnet als die Rettung durch Gottes Gnade. Wir schauen uns das gleich mal näher an. Doch zunächst einmal möchte ich vorne bei dem Bibeltext beginnen, bei den ersten Versen. Denn wer Rettung verstehen will, der muss auch erstmal wissen, wovon. So mein erster Punkt, die ersten drei Bibelverse so zusammengefasst: Der Mensch putzmunter und doch tot. Putzmunter und dann doch tot. Also, wer meint, das ist eine widersprüchliche Überschrift? Ja, stimmt. Ich habe das wirklich extra auch so gewählt, kein Verschreiber drin. Paulus beschreibt in den ersten drei Bibelversen, hier in Kapitel 2 des Epheserbriefes, mit drastischen Worten, welche Auswirkungen aus Gottes Sicht die verfehlte Existenz des Menschen hat. Der Mensch ist zwar fester am Strampeln, aber er befindet sich in einer hoffnungslos tödlichen Situation, weil er mit dem verbunden ist, der den Tod bringt. Und ich will das mal versuchen, so einer Skizze zu verdeutlichen. Ich hole mir jetzt mal dieses rüber, weil hinter dem, was er schreibt, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, hinter dem, was er beschreibt, steht ein Bild dieser Welt. Da gibt es zunächst einmal den Himmel. In diesem Himmel ist Gott. Dann gibt es auf der anderen Seite die Erde. Okay? Erde. Und wer dachte es? Der Mensch. Ja. Aber dann redet er in Vers 2 von einem Zwischenbereich zwischen Himmel und Erde. Hier schreibt er, in diesem Zwischenbereich zwischen Himmel und Erde herrscht jene Geistesmacht. Jene Geistesmacht. Da hat sich also etwas hineingedrängt zwischen Gott und den Menschen. Etwas hineingeschoben. Etwas hineingeschoben, was uns von dem unmittelbaren Einfluss Gottes trennt. Und diese Geistesmacht ist nicht nur ein Irgendetwas, sondern ein Jemand. In der Bibel wird an anderen Stellen von dem berichtet, was das ist hier, was dieser jemand ist, wer dieser jemand ist. Und da gibt es unterschiedliche Begriffe. Einer dieser Begriffe ist der Durcheinanderbringer. Durcheinander. B wie Bringer. Ja? Durcheinanderbringer. Der hat sich dazwischen geschoben. Wie das kam, das lässt er jetzt hier aus. Das ist gar nicht so das Prägnante hier in diesem Bibeltext. Das kann man nachlesen in den ersten Seiten der Bibel. Paulus will gar nicht so näher darauf eingehen. Wichtig ist aber das Faktum. Er hat sich so reingeschoben, dass hier alles blockiert ist. Dass es keinen Weg mehr gibt. Und dieser Durcheinanderbringer, der hat nun selbst von sich aus was gemacht. Der hat angefangen, hier Einfluss zu nehmen. Hier Einfluss, auf uns Menschen Einfluss zu nehmen. Das ist das Bild, was dahinter steht, wenn Paulus hier im Epheserbrief Kapitel 2 das beschreibt. Dieser Durcheinanderbringer, der hat sowas gemacht, neudeutsch würden wir sagen, wie eine Gehirnwäsche. Der hat das Wesen des Menschen umgepolt. Der hat die Denke auch des Menschen umgepolt. Gehirnwäsche hat ja so das Charakteristikum, dass mit einem Menschen etwas geschieht, er das aber gar nicht mehr als eine bewusste Veränderung seiner Person, seiner Persönlichkeit wahrnimmt. Ja, das hat der Durcheinanderbringer durcheinander gebracht. Als Menschen, so meint Paulus hier, sind wir fremdgesteuert. Und zwar gesteuert durch diesen Durcheinanderbringer. Und alles, was wir entscheiden, was wir mitgehen, wird bestimmt durch diesen Durcheinanderbringer, durch diese Fremdsteuerung. Und so meint der Mensch, frei entscheiden zu können. Und was er wirklich entscheiden kann, ist dann die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Beides ist tödlich. Und das drückt sich im Menschen einmal manchmal im ganz Offensichtlichen aus und manchmal im weniger Offensichtlichen. Aber es ist geprägt davon. Paulus meint also hier, er markiert hier nicht, wenn er von dem Menschen redet, eine gewisse Anzahl von Schlechtigkeiten, die Maßstab bilden. Eine gewisse Anzahl von Schlechtigkeiten, die Maßstab bilden, ob ein Leben in Gottes Augen verfehlt ist oder nicht? Nein, das ist gar nicht sein Thema. Sondern diese einfache, schlichte Abhängigkeit des Menschen von dem, was der Durcheinanderbringer macht, der führt ein Spiel mit uns, in Anführungsstrichen, ein schlechtes Spiel. Diese Abhängigkeit, in diesem Spiel zu stehen, dieser widergöttlichen Macht, das macht das Dilemma des Menschen aus. Der Durcheinanderbringer, er blendet den einzelnen Menschen immer wieder damit, dass er uns andere Menschen zeigt, die wirklich schlechter sind als wir. Ja. Und manchmal auch damit, dass er uns mal was Gutes tun lässt. Das alles gehört zu diesem Spiel dazu. Aber es verändert nicht die Substanz. Weder das eine noch das andere, was dieser Durcheinanderbringer macht, verändert unser Grundbefinden. Und das beschreibt er hier in unserem Bibeltext. Wir waren wie alle anderen Menschen nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Unserer ganzen Wesensart nach. Das hatte sich umgepolt. Und das konnte nicht mehr mit Gott im Einklang sein, sondern das musste und muss von Gott bestraft werden. Aber wie? In diese Situation hat Gott eingegriffen. Und darum konnte Paulus hier den Brief schreiben und sagen, wir, der zweite Punkt, leben allein durch Gottes Gnade. Leben allein durch Gottes Gnade. Sozusagen nach dieser Ouvertüre in den ersten drei Versen, bildet das eigentlich die Hauptaussage in unserem Bibeltext. Paulus erinnert die Christen in Ephesus und bezieht mal auch uns hier als Christen ein, was wir, sagt Paulus, erlebt haben. Das ist Gottes erbarmende Liebe. Diese Liebe konnte das Strampeln, das Hetzen des Menschen nicht mehr mit ansehen. Der immer meinte, hier von seiner Gehirnwäsche handeln zu müssen und aus dieser Perspektive. Gott hat gesehen, das ist fruchtlos. Das ist tödlich. Das konnte er nicht mehr mit ansehen. Und ein Insider gerichtet schreibt er hier, Paulus, Korintherbrief, er, gemeint Gott, hat uns mit Jesus Christus zusammen lebendig gemacht, heißt es hier. Bedenkt, Vers 5 und 6, bedenkt, aus reiner Gnade hat euch Gott gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Paulus tippt damit etwas an, was so nur, müsste man sagen, ehrlicherweise die verstehen, die das selbst erlebt haben. Gerettet sein, auferweckt sein, in die himmlische Herrschaft eingesetzt sein. Komisch. Ich komme hier nochmal auf die Skizze zurück. Was beschreibt das eigentlich? Es beschreibt, dass Gott diesen Zwischenpart nicht mehr dem Satan überlassen hat. Nicht mehr seiner bedingungslosen Macht, die er ausüben konnte, sondern dass Gott da reingefunkt hat, das gebrochen hat. Aber wie hat er das gemacht? Ich werde das gleich erklären. Denn der Schritt dahin, der war für Gott schwierig. Jetzt kommt Jesus Christus ins Spiel. Er, der in göttlicher Gestalt war, ist es da. Der, der allein Gottes Sohn war. Der ist Mensch geworden. Dieser ist hier runter. Er ist Mensch geworden. Er hat sich als Mensch in diese Welt begeben, in diese von Gott gefallene Welt. Und sein Sohn Jesus Christus, dieser Mensch gewordene Sohn Gottes, er hat hier gelebt und hat sich von diesem Durcheinanderbringer nicht umwerfen lassen. Er hat sich nicht unter seinen Machteinfluss gestellt. Als der Durcheinanderbringer das versuchte, in der Bibel wird das beschrieben, in den Evangelien, da hat Gott ihm gewehrt, er ist dabei geblieben. Jesus Christus hat ihm gewehrt, er ist dabei geblieben. Aber dieser Jesus Christus, er hatte einen Auftrag. Er sollte ja das sprengen. Und das war nur möglich, indem, dass er als Unschuldiger starb. Dass er starb, um die Schuld der Menschen vergeben zu können, auf sich zu nehmen. Sozusagen den Anspruch, den der Durcheinanderbringer hier auf sein Imperium hatte, denn ich habe sie alle unter Kontrolle, diesen Anspruch zunichte zu machen, diesen Anspruch hinfällig zu machen. Und das ging nur, wenn jemand lebte, der frei war von den Einflüssen des Durcheinanderbringers. Das war Jesus Christus. Und das ist er geblieben. bis zu seinem Tod am Kreuz. Und als Zeichen des Durchbruchs hat Gott ihn auch wieder auferweckt, seinen Sohn Jesus Christus, und einige Zeit später auch wieder zu sich in den Himmel geholt. Er hat also, bleibt nochmal hier noch auf dieser Skizze, hierauf, er hat das durchbrochen.
Kann schlecht zeichnen, glaube ich.
Er hat das durchbrochen. Er hat das gesprengt. Damit ist das nicht alles weg. Das ist zum Teil noch da. Aber die undurchdringliche Mauer ist weg, die keine Möglichkeit dem Menschen mehr gab, dass er da rauskam. Das hat er aufgebrochen. Und bei ihm, hier, wo er den Durchbruch geschafft hat, da besteht für den Menschen wieder die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Die Verbindung zwischen Gott und Menschen ist also wieder offen. Der Satan ist noch nicht weg, der Durcheinanderbringer. Das spüren wir alle, mehr oder weniger am eigenen Leben. Ja. Aber sie ist durchbrochen, diese Sperre, für jeden Menschen, der sich flehentlich an Jesus Christus wendet. Da ist sie durchbrochen. Der zu Jesus Christus sagt, du, bitte nimm mich mit in deinen Durchbruch. Das gilt damals und das gilt heute. Nicht nur als Beschreibung für irgendetwas, sondern Paulus macht es hier im Epheserbrief, weil er an die Christen schreibt, als eine Beschreibung. Ja. Aber es ist gleichzeitig auch für uns heute eine Beschreibung und ein Angebot. Wie es damals auch ein Angebot war. Da nicht nur fremd zu stehen, hier drüben, sondern sich mit hineinnehmen zu lassen in das, was Jesus Christus getan hat. Und dieses Angebot, zu dem kann ein Mensch heute auch hier jetzt Ja oder Nein sagen. Und wer Ja dazu sagt, der stellt sich auf diesen Weg, den Christus geschaffen hat, und er wird Christ. Er wird Christ. Und aus dieser Perspektive schreibt jetzt Paulus an die Christen in Ephesus, ihr lieben Christen in Ephesus. Man könnte auch sagen, ihr lieben Christen in Dillenburg. Führt euch doch oder führen wir uns doch gemeinsam vor Augen. In diese Rettung sind wir mit eingeschlossen. Wir stehen nicht abseits, ihr lieben Christen, sondern wir stehen mitten in diesem Rettungsgeschehen drin. Christus hat für uns den Durchbruch geschaffen. Diese Rettung macht uns sogar jetzt schon, Vers 6 und Vers 7, Vers 6, zu Himmelsbürgern. Nicht, weil wir gut wären, sondern weil er, der Christus, gut ist. Das ist hier das zentrale Geschehen in unserem Bibeltext. Das gnädige Handeln Gottes. Und Paulus, im Licht ist nichts anderes dran, als genau nur das den Ephesern hier vor Augen zu führen. Gott hat so gehandelt, so unberechenbar groß, ohne dass es eine Vorleistung gab. Was ist mein Auftrag heute? Eigentlich nur, dieses Handeln Gottes nochmal vor Augen zu stellen. Dieses Handeln Gottes nochmal zu beschreiben. Alles beruht darauf, dass Gott durch Jesus Christus diesen Durchbruch geschaffen hat und Rettung erwirkt hat. Er allein. Ein dritter und abschließender Gedanke. Leben in neuer Existenz. Paulus hängt dann die zentrale Aussage hier in unserem Bibeltext, aus reiner Gnade hat euch Gott errettet, noch etwas dran. Es geht nämlich in den letzten Versen um die Frage, ja, und wie lebe ich dann als Geretteter? Wie lebe ich dann? Jetzt kommen wir zu einem Teil, der uns manchmal auch schwerfällt. Der Christen auch manchmal schwerfällt. Unverhofft ein Geschenk bekommen zu haben, ist was Schönes. Hast du gerade eingangs auch nochmal berichtet, das ist so. Aber erwischt ihr euch auch bei den Gedankengängen, die sich anschließen? Der hat mir jemand unverhofft ein Geschenk gemacht. Ich habe es angenommen. Also ich habe es nicht abgelehnt, ich habe es angenommen. Aber sofort der Gedanke, wie könnte ich ihm wieder was schenken? Ich müsste doch irgendwie wieder gut machen, oder? Ja. Ich müsste doch irgendwie wieder gut machen. Ich versuche, realistisch, erwachsene Person, ein Kind nicht, aber eine erwachsene Person, die reflektiert. Ich versuche, in der Gegenleistung zu denken. Und Paulus meint, genau das ist die Denke, aus der wir heraus müssen. Da müssen wir heraus. Im Hintergrund stehen in diesem Abschnitt noch nicht so die Anfragen, die Judenchristen hinsichtlich einzuhaltender alttestamentlicher Vorschriften machen. Das kommt noch im Epheserbrief. Also nicht die Frage danach, wer ein besserer Christ ist, zumindest nicht aus einem Hintergrund heraus, dass jemand als starke Person diese Frage stellt. Kapitel 4 geht es eher da weiter. Hier, da habe ich Ausleger darauf aufmerksam gemacht, geht es um eine ganz andere Stelle. Hier geht es darum, die eher Schwachen werden in den Blick gezogen. Also, diejenigen unter uns, wie auch damals in Ephesus, die unter Glaubensschwäche leiden. Diejenigen unter uns, die Selbstzweifel haben. Wenn Gott so gehandelt hat, müsste ich ihm dann nicht mehr Liebe zeigen? Diejenigen, die sich unsicher sind. Diejenigen, die sich fragen, ist das wirklich alles? Reicht denn das? Diejenigen, spricht Paulus hier an. Und denjenigen sagt er etwas zu, im Auftrag Gottes. Du, deine Rettung ist wirklich Gottes Gabe. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk, das macht sich auch unabhängig von dem, was du im Anschluss an Leistung bringen würdest. Nein, das ist nicht Gottes Denke. Du darfst, weißt du darfst einfach darin leben. So wie Christian dir vielleicht gesagt hat, liebe Dagmar, jetzt hör doch auf. Jetzt nimm doch das iPhone und freu dich drüber. Du musst mir auch gar nicht ein schönes Essen machen. Du darfst einfach darin leben, was Christus dir geschenkt hat. Ja, mehr noch, er haut noch eins drauf. Weißt du, wenn es um deine Frage nach den Werken geht, weißt du, dann versteh dich doch selbst als jemand, den Gott neu geschaffen hat. Ja, er hat dich als Person neu geschaffen. Klammer auf mal. In der alten Kirche hat sich das durchgetragen. Die Leute bekamen bei der Taufe einen anderen Namen, eine andere Persönlichkeit, eine neue Person, Gottes neuer Mensch, Klammer zu. Eine neue Existenz hat dir Gott gegeben, in dieser darfst du leben. Und in dieser neuen Existenz hat er sogar das vorbereitet, wenn du an Tun denkst. Dann hat er sogar darin das vorbereitet, was gut wäre, was du tun würdest. Du kannst dich ganz entspannen. Es geht auch nicht von dieser Seite als Schwacher um deine Leistung, die du erbringen müsstest, damit du endlich gut wärst. Nein. Es geht darum, dass du dich verstehst als von Gott geliebte Person. Es geht darum, dass du dich daran verstehen darfst, dass du in diese Liebe hineinflüchten kannst und mit ihr leben kannst. Ohne Hintergedanken. Aber natürlich passiert mit mir dann als Mensch was. wenn ich weiß, Gott liebt mich bedingungslos. Es verändert mich. Ja, das ist so. Das ist das Teil dieses neuen Wesens. Ja, aber diese Veränderung ist nicht meine Leistung. Diese Veränderung führt zum Tun. Ja. Aber dieses Tun kommt aus einem anderen Denken heraus. Nicht um mich zu rechtfertigen, sondern aus einer Dankbarkeit, die nicht versucht, eine Gegenleistung zu bringen. Wir leben als Menschen, das ist der Schluss, wir leben als Menschen in einer gebrochenen Welt. Das heißt, auch für diejenigen, die Christen sind, ist das nicht völlig anders. Wir haben diesen Durchbruch erlebt, ja. Und wir haben etwas, ein Anrecht auf den Bereich des Himmels. In Vers 6 wird das zum Ausdruck gebracht. Aber da kommt noch etwas. Vers 7. Der Reichtum soll das noch deutlich werden. Das heißt, du und ich als Christen, wir leben noch, wir nennen das Anfechtung in diesem Zwischenpart. Dass der Durcheinanderbringer auch immer wieder uns versucht zu kriegen. Und er kriegt uns. Immer mal wieder. Ja. Aber er hat nicht mehr diesen Machtanspruch auf unser Leben. Weil Christus sagt, den habe ich. Und ich habe die Macht, diesen zu sprengen. Davon ist jetzt hier in unserem Bibeltext nicht die Rede. Aber in anderen Stellen des Neuen Testamentes ist sogar davon die Rede, dass einmal es so sein wird, dass das alles hier, was der Satan hier macht, zersprengt wird. Und es ungehindert wieder den Durchgang ist für die Menschen, die Christen geworden sind. Dass sie nicht mehr unter der Zerrüttung, unter dem Kampf leiden müssen. Aber das steht noch aus. Und trotzdem dürfen wir uns hier und heute als Christen, als Menschen verstehen, den Gott die Rettung wirksam zugesprochen hat. Allein aus Gnaden seid ihr errettet, durch den Glauben, nicht aufgrund eures Tuns. Wenn wir gleich hier Abendmahl feiern, ist das noch eine andere Ausdrucksform, in der deutlich werden kann, auch ganz zentriert deutlich werden kann, das hat Christus für mich getan. Er hat mir die Schuld vergeben. Er hat den Durchbruch geschaffen, denn er ist für meine Schuld gestorben und er hat mich zum Kind Gottes gemacht. Und ich lade daher ein, am Abendmahl, dass all diejenigen daran teilnehmen, die in ihrem Leben davon wissen, dass dieser Durchbruch bei ihnen geschehen ist. Dass sie das angenommen haben, allein durch Gnaden bin ich gerettet. Und dazu Ja sagen können. Das zählt auch für mich. Bevor wir dazu kommen, lassen wir jetzt nochmal einen Moment der Stille, in dem du nochmal darüber nachdenken kannst. Einerseits, ist das bei mir geschehen? Wenn nicht, was wäre der nächste Schritt, dass das geschehen könnte? Und vielleicht sprechen wir nachher darüber. Oder andererseits, dass du für dich persönlich sagst, ja, es ist für mich geschehen. Und jetzt sitzen zwar viele andere da, aber ich will hier noch einmal diesem Jesus Christus dafür danken, dass es in meinem Leben wirklich geschehen durfte. Und danach feiern wir Abendmahl. Einen Moment der Stille. Ich werde dies mit dem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, du bist derjenige gewesen, der diesen Durchbruch für uns Menschen geschaffen hat, der die Macht des Durcheinanderbringers gebannt hat, ihn in seine Schranken verwiesen hat. Du bist derjenige, der uns einlädt, dass wir in der engen Verbindung mit dir die Verbindung zu Gott selbst, deinem Vater, wieder richtig leben dürfen. Und du lädst uns ein, diesen deinen vorgeschlagenen Weg zu gehen, uns daran anzuschmieden, nicht nach eigenen Wegen zu suchen, sondern uns darauf zu verlassen, dass eben du alleine diesen Weg geschaffen hast. Und dass du keine Vorleistung unsererseits dazu brauchst, sondern dass du nur wünschst, dass wir Ja sagen zu dem, was du getan hast. Es persönlich nehmen und unsere Unzulänglichkeit, unsere Verfehlungen, unsere Schuld bei dir abladen wollen. Herr, und so lass diesen Gottesdienst heute Morgen solch eine Zeit sein, in der genau das geschieht. Und lass es eine Zeit sein, in der auf der anderen Seite auch wir dir dafür danken, dass du das getan hast. Und wir dankbar darauf schauen, dass durch dein Handeln uns Befreiung geschenkt wurde. Dass wir wirklich gerettet sein dürfen, weil du so gehandelt hast. Und so gib, dass wir dir vertrauen wollen. Und das ehrlichen Herzens heute Morgen so auch vor dir bekennen dürfen. Amen.